sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 150. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wie es sich gehört für eine Jubiläumsfolge, haben wir eine große Show vorbereitet, die wie immer ist. Denn wir haben interessante Spiele rausgesucht, eine mini-kleine News, die man einfach mal so erwähnen könnte. Und natürlich, auch wie immer mit dabei, ist der liebe Wolf.
Nabend.
Und wir springen direkt mal in die News. Das Thema als solches hatten wir vor einiger Zeit schon mal. New York Cosmos kommt ja zurück. Sie springen in die League One und sie machen seit einiger Zeit schon wieder reichlich Werbung für sich. Verkaufen den ersten Merch, sind tatsächlich so ein bisschen auf der Straße auch unterwegs und machen auf sich aufmerksam. Und jetzt haben sie verkündet, was künftig die Karten bei ihnen kosten werden, beziehungsweise die Season-Tickets. Und das wollte ich euch mal ein bisschen erklären, wie die Season-Tickets bei New York Cosmos aufgebaut sind. Die günstigsten Tickets sind logischerweise die aus der Supporter-Section. Die werden $160 kosten. Aus der Endline, das sind im Prinzip die Blöcke, die in der Kurve direkt neben der Supporter-Section sind. Die werden $285 kosten. Und die Endline-Corner, das ist jeweils ein Block direkt neben der Endline-Kurve, die sollen $355 kosten. Gefolgt von den Sideline-Gruppen oder Blöcken. Das sind Blöcke, die logischerweise an der Sideline sind, allerdings nicht an der Mittellinie. Denn an der Mittellinie befinden sich die Tickets für Midfield. Und die Sideline kostet $500 und wer direkt wirklich an der Mittellinie sitzen will, hat $710 als Season-Ticket zu zahlen. Es gibt aber auch noch Field-Level. Da sitzt man schon tatsächlich am Feld und sitzt da sehr nah dran. Da sind es $2,500 und VIP-Tickets, das ist ein Block an der Mittellinie, da zahlt man $3,900. Was ist so dein Eindruck dazu? Findest du es zu viel? Findest du es okay? Würdest du dir ein Ticket holen?
Denke bei den...
Hast du vielleicht schon eins?
Ich denke, bei den Cosmos darf man halt nicht vergessen, dass da einfach die Cosmos mit großer Markentreiber sind. Und jetzt auch deswegen die Tickets ein bisschen teurer sind, weil sie einfach wissen, wir kriegen wahrscheinlich das Stadion erstmal ausverkauft für die ersten Momente, zumindest wir kriegen viele Fans. Also im Sinne von, sie nehmen quasi den Namen mit, so wie man den Markennamen natürlich ein bisschen höher treiben kann und dann einfach höhere Preise kriegt als für ein Billigprodukt, wie bei der Cola zum Beispiel. Ich denke, jein. Also ich finde, sie sollten sich grundsätzlich mal an den Preisen der anderen Teams grob orientieren und vielleicht mal einen Fühler reinkriegen. Aber eben wie gesagt, dadurch, dass der Cosmos-Name eben ein großes Branding ist, das seit Jahrzehnten immer wieder da ist, wofür man ja auch Pelé oder Beckenbauer noch im Namen im Kopf hat. Ich glaube schon, dass daher irgendwie nicht ganz unverständlich ist, dass die Preise ein bisschen höher ansetzen, halt das mitzunehmen und zu gucken, ne, was geht, was kann man machen. Ob ich es gut finde, würde ich sagen, wird man sehen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die sitzen ja nicht in New York selber, sondern in New Jersey. Und wenn man dann überlegen muss, okay, für das Season-Ticket-Geld kann ich mir auch in New York, keine Ahnung, ein anderes Ticket für den Brooklyn FC erholen zum Beispiel. Warum soll ich dann nach New Jersey fahren, um mir die Cosmos anzugucken? Das könnte am Ende dann so ein bisschen das Problem liefern. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen, ja, ist nicht zu krass, nicht zu schön, aber der Name zählt mit. Und am Ende wird man sehen, ob es sich überhaupt durchsetzen kann.
Was du angesprochen hast, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ein Problem wird sein, dass sie eben nicht in New York selbst sind, sondern sie sind in Paterson, New Jersey. Das heißt, wenn man mit dem Auto fährt, jetzt nach aktueller Zeit gerade, ist es dort nachmittags, würde man über eine Stunde brauchen. Es gibt zwar eine direkte Zugverbindung, aber Züge auch recht teuer, je nachdem, was für einen man nimmt. Auch da über eine Stunde. Das ist nicht immer ein besonders großes Argument, dann zu den Spielen zu gehen, wenn du selbst in New York, New York City und auch näher an New York dranliegend in New Jersey verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast. Und da hilft dir vielleicht am Ende der große Name New York Cosmos nicht so viel. Kann schon sein, dass da vielleicht bei dem ersten und auch zweiten Spiel mal ein paar Leute vorbeikommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie eventuell mit diesem Ticketpreis nicht ein bisschen zu hoch sind. Weil wir haben uns gerade mal so ein bisschen die durchschnittlichen Ticketpreise für andere League One-Teams angesehen. Klar, also bei den VIP-Tickets sind sie definitiv deutlich über dem Schnitt. Da sind die teuersten, die wir jetzt gerade in einer schnellen Recherche gefunden hatten, lagen so bei unter $2,000. Cosmos war jetzt $3,900, das ist dann schon ein deutlich höherer Schritt. Bei den anderen Bereichen kommt ein bisschen drauf an. Klar, mit der Supporters-Section, da liegen sie absolut im Rahmen. Gut, vielleicht ein klein bisschen drüber, aber noch so im Rahmen, dass man es akzeptieren könnte. Bei den anderen Sections mehr oder weniger auch. Dazu muss man aber auch sagen, eventuell ist das Stadion noch gar nicht so geeignet dafür, weil es ja auch ein Leichtathletikstadion ist und man dann schon auch relativ weit weg sitzen könnte als Fan. Muss man also sehen, ob das bei den Fans dann so gut ankommt. Und ja, mal sehen, wie viele Leute da tatsächlich dann ziehen. Ich hatte schon so ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die den Ticketpreis ein bisschen zu teuer fanden und nicht überzeugt waren. Und das waren schon Leute irgendwie, wo genau das funktioniert. Der Name New York Cosmos zieht dort halt. Das sind New Yorker in dem Fall alles oder Leute aus New Jersey, die lieben Fußball und die haben natürlich irgendwie alle eine direkte Verbindung zu New York Cosmos. Aber vom Preis waren sie jetzt nicht so sehr angetan. Also wir werden es dann sehen, wie die Zuschauer kommen oder auch nicht. Und schauen wir mal, ob sie sich da eventuell nicht verkalkuliert haben.
Was wir nicht vergessen dürfen, und das sieht man jede Woche in der USL immer wieder, ist, dass wir im Gegensatz zum europäischen und deutschen Fußball die Zuschauer am Ende auch nicht mal als ausschlaggebenden Grund nehmen können. Sondern in der Regel ist das ja immer, solange ein Owner noch Bock hat, kann das Team auch vor fünf Zuschauern spielen. Zum Beispiel beim Miami FC sieht man das regelmäßig, bei Clubs wie North Carolina oder gefühlt Birmingham ebenfalls. Das heißt, ich will sagen, natürlich will man das Stadion vollkriegen und auch gucken, dass man vielleicht wieder ein bisschen Geld reinkriegt. Aber solange das Produkt irgendwie auf dem TV-Markt noch gut sieht und generell einfach sportlich nicht ganz komplett scheiße ist, kann ich mir vorstellen, dass die neuen Owner auch ein bisschen drüber weggucken, wenn sich rausstellt, okay, die Leute haben jetzt nicht wirklich Bock, jede Woche nach New Jersey zu fahren, um dann für, ich spinne mal rum, 20.000 Zuschauer zu sorgen. Das wäre bei uns ja nicht möglich. Da würden die schnell pleite gehen und man feststellt, okay, Ticketpreise sind zu hoch, keiner hat Bock. Aber im US-Fußball geht es ja dann meistens eher darum, hat der Owner überhaupt noch Bock? Und da kann es ihm oft egal sein, ob man jetzt vor 5 Zuschauern im Stadion hat oder 50 oder 5.000. Hauptsache, der Owner hat halt eben noch Interesse. Also wir sagen, die Ticketpreise sind ja, glaube ich, für die Besitzer eher zweitrangig oder für die, die das Geld hauptsächlich geben. Und beim Rest sollte dann natürlich schauen, wie sich das einpegelt.
Was natürlich dann noch mit dazu kommt, klar, Tagestickets oder Ticket-Packages sind da jetzt natürlich nicht mit dabei. Das sind wirklich nur die Season-Tickets. Wahrscheinlich werden tatsächlich gerade am Anfang auch viele Leute sich erstmal kleinere Ticket-Kontingente kaufen, um überhaupt zu sehen, wie lange überleben sie dann diesmal. Niemand will sich ein Season-Ticket holen und dann nicht mit Gewissheit wissen, dass dieses Team auch bis zum Ende der Saison durchhält. Es wird sich entwickeln. Wir werden das sehen. Was wir nicht sehen konnten, war ein Spiel bzw. die Highlights aus der USL Super League. Und das ist irgendwie schon wieder ein Armutszeugnis dafür, dass das eigentlich eine erste Liga ist. Weil wir wollten uns eigentlich zumindest die Highlights von Fort Lauderdale gegen Dallas ansehen. Eine Partie mit durchaus vielen Toren. Allerdings, wie gesagt, es gibt keine Highlights. Man hätte sich nur das komplette Spiel nochmal ansehen können. Auch da gab es keine Markierungen, welches Highlight wann jetzt war. Das ist ja manchmal bei den Spielen zumindest gesetzt. Ist jetzt nicht so besonders attraktiv. Dementsprechend, über diese Partie werden wir jetzt nicht sprechen. Wir sprechen aber gegen ein Team, über das wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, weil es der Neuling ist. Und der Neuling Sporty Jacks hat zu Hause gespielt. Und sie haben ein Team zu Gast gehabt, was bis dato auch schon wieder einen ziemlich guten Start hatte und auch in der letzten Saison schon durchaus zu überzeugen wusste, nämlich Carolina Extent FC. Und dementsprechend, das verhieß ja durchaus eine spannende Partie zu werden. Und dazu kommend, auch als Begründung, warum schon wieder Jax, die anderen Partien waren mit einem Tor oder 0-0 ergebnistechnisch jetzt nicht so spannend. Deswegen Sporting Jax gegen Carolina. Was war so dein Eindruck generell von dieser Partie?
Also ich finde Jacksonville dafür, dass sie komplett neu sind, eigentlich noch ziemlich gut und stabil, was so die Qualität über mehrere Spiele hinweg angeht. Aber das haben sie sich am Ende in der Partie wirklich verbaut. Also es gab so zwei Szenen, die ihnen in den Arsch gebissen haben. Und in beiden Szenen war eine Person relativ hauptschuldig. Abzüglich dessen muss ich schon sagen, mit so einem Blick auf die bisherige Saison von den Neulingen, überzeugen die mich dann schon ganz gut. Also da gab es ganz andere Teams, die mich letztes Jahr nach 20 Spielen nicht überzeugen konnten, wie DC Power zum Beispiel. Und daher erster Eindruck, Jacksonville wirkte ziemlich solide für ein erstes Neuling-Team. Und ansonsten, ja, kommen wir gleich noch dazu.
DC Power dagegen übrigens macht es in dieser Saison ja deutlich besser. Die sind jetzt bei, nach 3 Spielen, ein Sieg, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen. Also, kann man schon machen. Carolina Ascent, ich hab's falsch gesagt, weil für die läuft's ja gar nicht. Bis dato, naja, kein Sieg, 2 Unentschieden und 0 Niederlagen, immerhin das. Aber dementsprechend wenig Punkte. In der letzten Saison aber erfolgreich, sagen wir es mal so. Ich muss aber auch sagen, Sporting Jacks finde ich, also ist super interessant. Klar, dieser Kader muss noch viel lernen. Er muss sich auch noch einspielen. Aber trotzdem finde ich die Art und Weise, wie sie das umsetzen, schon ziemlich gut. Man sieht da immer wieder auch Steigerungen. Und dass es dazwischen auch mal ein Spiel gibt, was ausbaufähig ist, um es so zu sagen, ist natürlich auch normal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Ende der Saison vielleicht doch weiter oben stehen, als sie jetzt gerade stehen, weil sie sich bis dato besser angestellt haben als andere Teams, von denen man es eher erwarten würde. Aber wir können ja mal in die Partie als solches gehen. Nach 5 Minuten gab es bereits eine erste wirklich Riesenchance für Carolina in dem Fall aber, die sich die ganze Situation ziemlich gut erspielt haben und dann noch zum Abschluss kamen. Allerdings der Ball gegen den Pfosten prallte. Aber sie hatten davor auch schon mal die eine oder andere Aktion, die verheißungsvoll aussah, wie in welche Richtung diese Partie gehen könnte. Allerdings fiel 6 Minuten später ein Tor, nur nicht für Carolina, sondern in dem Fall für Sporting Jacks. Und da war es ganz klassisch gewesen. Eine Flanke, ein Kopfball und der Ball war drin. Torschützin Puerta, die macht das, die kann das.
Dauerte dann ein paar Minütchen bis zur zweiten, ja wirklich, könnte man sagen, zählenden Torschance für Jacksonville. Und zwar 6 Minuten vor Schluss der regulären Zeit in der ersten Halbzeit, also der 39. Minute, trifft Kemp zum 2-0. Und auch das war jetzt kein Tor des Monats vom Kandidatenlevel her. Es gab von links einen Querpass an den rechten Pfosten und Kemp spitzte den aus spitzen Winkel ins Tor rein. Zum 2-0 und ich fand auch mit fortlaufender Zeit in der Partie war wirklich Jacksonville das klar bessere Team und führte auch zu dem Zeitpunkt dann völlig verdient 2-0. Also ich hätte noch einen 3-0 zur Pause durchaus zugestanden. Und daher ja, Jacksonville mit einer echt guten ersten Halbzeit, hat mir sehr gut gefallen.
Ein Patzer erlaubten sich allerdings in der ersten Halbzeit und das war in der 43. Minute. Da ist es allerdings auch wieder wie im Prinzip bei ihnen zuvor schon. Es gab eine Flanke und Gerstenberger, die deutsche Torhüterin bei Jacksonville, könnte an den Ball kommen, kann ihn aber nicht wirklich greifen. Das heißt, der Ball ist weiter im Strafraum unterwegs. Die Verteidigung schafft es aber auch nicht, den Ball wegzuverteidigen, aus dem Strafraum rauszukriegen. Und letztendlich landet er dann natürlich immer vor den Füßen der Gegnerin. Die nutzen die Möglichkeit natürlich in dem Fall, war es Madison Mercado. Die schnappt ihn sich, kann ihn dann reinschieben und es steht 2-1 vor der Halbzeit.
Ja, und dann kommt die gute Dame Gerstenberg nochmal. Allerdings nicht sonderlich gut, finde ich, in einer Szene vor. Hast du vorher noch was? Also alle technisch?
Nein.
Gut, ja, in der 74. Minute, also schon relativ spät in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, hat die Abwehr nicht gut ausgesehen und auch leider die Torhüterin von Jacksonville. Sie versucht das Klassische, keinen langen Abschlag, sondern einen Kurzpass zu einer eigenen Mitspielerin. Allerdings hat ihr Pass nicht wirklich viel Präzision und die Abwehrspielerin ist geistig für ein paar Sekunden im Sekundenschlaf. So, dass der Ball weder akkurat irgendwo durch die Gegend rollt, noch wirklich mit Geschwindigkeit. Und dadurch können dann die Damen von Carolina Ascent den Ball ganz entspannt abfangen. Es gibt einen Querpass in die Mitte und der Ball wird dann von Alyssa Walker wirklich aus 2-3 Metern ins leere Tor eingeschoben. Und so stand es dann 2-2 für Carolina. Und ja, muss man sagen, das war wirklich das Ärgernis für Jacksonville. Offensiv lief es gut, aber defensiv hat man sich gleich zwei sehr große Patzer gefangen. Und so endet die Partie auch dann mit 2-2. Ist für ein Debütspiel gegen eins der Top-Teams der letzten Jahre sicherlich nicht verkehrt, aber mit Blick darauf, was man hätte haben können, am Ende auch nicht gerade wirklich viel.
Ja, das ist eine Partie, aus der sie definitiv Erfahrung sammeln müssen. Gerade solche Fehler dürfen dir natürlich nicht mehr passieren. In dem Fall sind ja zwei Personen da durchaus beteiligt. Die Verteidigerin achtet überhaupt nicht darauf, was auf dem Spielfeld passiert. Startet viel zu spät. Auch der Ball nicht präzise. Alles sehr riskant und nicht besonders hilfreich in der Situation. Wir filmen mal einen ganz kurzen Blick in die Tabelle. Und da zeigt sich etwas, was ich in der letzten Woche schon mal gezeigt hatte. Nämlich Dallas. Weiterhin auf Platz 1. Eine Niederlage bisher, dafür aber 3 Siege. Und Fort Lauderdale, die ja gewonnen hatten, auf Platz 2. Derzeit mit 2 Siegen und 2 Unentschieden. Was ist so dein Eindruck?
Ich würde sagen, ich bin durchaus zufrieden damit. Also wir haben einige eher schlechtere Teams, die sich jetzt wieder stabilisiert haben und jetzt gut wirken. Also mir gefällt es bisher. Kann man nicht anders sagen. Und es ist auch wirklich zu früh, um daraus jetzt wirklich viel Schlüsse zu ziehen.
Ja, absolut. Alle Teams sind auch noch sehr nah beieinander. Selbst Tampa Bay Sun hat einen Punkt. Carolina Ascent, die vor ihnen sind, haben 3 Punkte. Also da würde für Tampa ein Sieg reichen und sie wären schon in der Tabelle wieder gesprungen. Da wird sich noch ganz viel bewegen. Aber ich finde auch interessant, dass auch DC Power, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, sich offensichtlich ganz gut entwickelt haben bis dato, ihre Zeit genutzt haben, die Erfahrung genutzt haben, um da ein bisschen aufzubessern. Wie gesagt, auch da ist noch nicht alles perfekt. Bisher erst ein Sieg, aber 2 Unentschieden und noch keine Niederlage und das hilft ja. Also mal sehen, wie sich die Tabelle in den nächsten Wochen dann noch entwickelt. Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt eine kurze Pause und dann springen wir mal in den Jägermeister Cup. Da gibt es nämlich eine Halbfinalpartie, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen mal in den USL Cup, Jägermeister Cup genannt, denn dort fanden die Halbfinalspiele statt. Und es hätte eine interessante Kombination geben können. Denn es wäre möglich gewesen, dass das Kiss My Sister Derby, so wie wir es hier liebevoll nennen, im Finale stattfinden könnte. Denn die eine Halbfinalpartie war Sacramento Republic gegen Rhode Island. Rhode Island in dem Fall hat zu Hause gespielt. Aber es wird nicht zu diesem Derby kommen. Allein schon aufgrund eines Faktors. Rhode Island ist ausgeschieden, aber nicht, weil sie während des Spiels sich Tore gefangen haben oder so. Nein, nein, es musste bis ins Elfmeterschießen gehen. Dort unterlagen sie dann gegen Sacramento. Dementsprechend, Sacramento steht im Finale. Und die zweite Halbfinalpartie war dann in dem Fall Hartford gegen Greenville Triumph. Also das letzte Team aus der League One, was noch mit dabei ist, gegen Hartford, die jetzt zuletzt einen ziemlich guten Run hatten. Die Partie sehen wir uns jetzt natürlich an, weil es die interessantere ist. Mit welcher Erwartung bist du denn in diese Partie gegangen? Hast du erwartet, dass Hartford seinen Run behält oder hast du auf den Underdog gesetzt?
Also obwohl ich natürlich mittlerweile einen relativ größeren League One-Bias habe, muss ich schon sagen, dass ich von Hartford ausgegangen bin. Einfach aus zwei Faktoren. Greenville steckt es zurzeit, oder steckt immer noch in einer ziemlich sumpfigen Phase fest. Also ohne wirklich gut voranzukommen. Und B, Hartford hat auch gezeigt, dass sie ohne ihren Top-Stürmer Momo Dieng immer noch sehr guten Fußball spielen können. Und daher ging ich schon davon aus, dass Hartford versuchen würde, sich das erste Finale der Clubgeschichte zu gönnen. Und würde sagen, innerhalb man das bekommen, was man erwartet hat. Das eine Team war erwartungsgemäß das Stärkere. Das andere hat gefightet und versucht, das Beste daraus zu machen. Also, ja, passt schon. Waren die Erwartungen, waren da. Und am Ende vielleicht ein bisschen weniger Tore, als ich es erwartet habe. Oder gehofft habe.
Interessant bei Hartford ist ja auch, du hattest es gerade schon so ein bisschen angedeutet, sie haben ihren Starstürmer verloren. Sie hatten da jemanden auf der Bank zumindest sitzen, der gar nicht so uninteressant ist. Und der war erst ganz frisch im Team. Um wen geht es denn?
Um Haji Berry. Den kennt man noch von den Colorado Springs Switchbacks, wo er ja, ich meine, letzte in der 22-23 Saison gespielt hat. Unter dem heutigen Hartford-Trainer Brandon Burke, daher kennen die sich. Und da war er Torschützenkönig der Liga und wechselte danach für die damalige Rekordsumme in der USL für, man munkelt, knapp 1 Million Dollar nach Ägypten. Und er war jetzt zuletzt knapp ein Jahr, ich glaube sogar ein bisschen mehr als ein Jahr, vereinslos. Bevor ihn dann Hartford, ich glaube eine Woche ungefähr vor dem Spiel gegen Greenville, verpflichtet hat. Und damit ist Haji Berry zurück in der USL und zurück bei seinem alten Trainer Brandon Burke, der eben jetzt schon seit Jahren bei Hartford den Trainer mimt und ja auch generell schon einige Spieler mit hat, mit Colorado-Vergangenheit im Kader hat, wie Michin Galina zum Beispiel, der einen ähnlichen Weg gegangen ist wie Berry. Also tolle Saison mit den Switchbacks, dann Richtung Übersee und dann halt zurück in die USL gekommen.
So viel sei schon mal verraten. Barry hat in dieser Partie nicht gespielt. Er sollte sich das Ganze erstmal von der Bank ansehen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn so konnte er sehen, dass auf jeden Fall die größten Stars in diesem Spiel die Fans waren, die viel Stimmung gemacht haben und die zur Halbzeit dann eine coole Choreografie hatten. Also Respekt an die Fans von Hartford, die da waren. Aber gehen wir mal in die Partie. Wie fandst du die erste Halbzeit?
Ich muss sagen, ganz okay. War jetzt nicht spannend, war jetzt nicht großartig, aber sie hat halt schon gezeigt, dass beide Teams auf ungefähr einer Augenhöhe waren. Aber Hartford offensichtlich nicht wirklich das Glück hatte. Hatte die Partie ja live gesehen, daher will ich mich jetzt nicht auf die Highlights berufen. Aber unterm Strich, man hat bekommen, was man erwartet hat. Hartford wirkte das stärkere Team, konnte halt da nicht wirklich viel draus machen.
Was ich allerdings fand, Greenville sah wirklich nicht schlecht aus. Und auch die hatten durchaus ihre Chancen. Jetzt nicht die hochkarätigsten Chancen in der ersten Halbzeit, aber sie waren durchaus vor dem Hartforder Tor. Man hätte ja auch erwarten können, dass sie eventuell sich einfach hinten reinmauern und Parking the Bus spielen und dann einfach nur auf Konter setzen. Aber nein, dem war jetzt nicht unbedingt so, sondern sie haben es wirklich auch nach vorne versucht. Und in der 57. Minute, also in der zweiten Halbzeit, haben sie dann eine wirklich gute Chance gehabt, mit so einem, halben Volley, könnte man sagen, aufs Tor. Der ging nur knapp links daran vorbei, aber sah schon ordentlich aus.
Ja, würde ich so unterstützen. Ich muss auch sagen, die erste gute Szene von Hartford fand ich in der zweiten Halbzeit, die Songs von Farrell nach einer Ecke, wo dann Gunther Rankenburg den Ball noch klären konnte. Aber deswegen, die Partie ging gut los in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Also Greenville gefiel mir ganz gut, auch wenn sie später zusammengebrochen sind. Und Hartford hat früh Druck gemacht. Und das zeigte dann, dass beide Teams nicht so wirklich Bock auf Elfmeterschießen haben. Denn wir erinnern uns, es gibt keine Verlängerung, sondern nach 90 Minuten unentschieden geht es dann direkt ins Elfmeterschießen. Und das will man am Ende vermeiden. Denn wenn man keine guten Nerven hat, dann ist genau das dann der Todesstoß.
Wobei ich wirklich sagen muss, ich bin großer Fan davon, dass es keine Verlängerung gibt. Wenn in 90, 94, 95 Minuten keiner das Tor macht oder es kein deutlich stärkeres Team gibt, was die Chancen nutzt, dann muss man sich nicht nochmal eine halbe Stunde weiter quälen. Gleich ins Elfmeterschießen, weg damit. Aber du hast es ja schon angedeutet, bis dahin sind wir gar nicht gekommen, denn es sind noch Tore gefallen. Und eines davon war in der 70. Minute. Und das resultierte aus einem Freistoß nach einem Foul. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum Greenville da groß am Diskutieren war. Das war durchaus erkennbar als Foul. Konnte man durchaus geben. Und anscheinend haben sie sich da nicht vernünftig darauf konzentriert zu verteidigen, weil dieser Freistoß wurde einfach hoch ausgeführt in den Strafraum. Und da ist es dann ganz einfach natürlich, den Kopf hinhalten, Farrell war derjenige, und den reinköpfen. Kein besonders beeindruckendes Tor, aber so wie es sein soll.
Ich muss auch sagen, dass es dann nicht lange dauerte, bis das nächste Tor gefallen ist. Und das war wirklich sehr einfach. Also meine ich nicht mal negativ, aber wirklich einfach zu machen. Es gab einen Freistoß von Greenville von links und von rechts in den Strafraum, ein Kopfball von Evan Lee und das war es dann auch schon. Also, ja, Kopfballflanke, ein bisschen Verlängerung reingestochert. Das war jetzt nicht wirklich fußballerische Höchstklasse. Und nach gerade mal 5 Minuten ist das schon, ja, eine direkte Antwort von Greenville. Und ich muss auch sagen, unterm Strich auch verdient. Also, sie haben es weiterhin versucht. Hartford Rook ist noch nicht so krass stark, dass man sich irgendwie arrogant hätte verhalten können. Und perfekt für den Underdog, schnell einen Ausgleich zu machen, alles wieder offen zu machen und zu gucken, wer die Nerven behält.
Ja, so ist es. Es dauerte etwa 10-11 Minuten, dann fiel ein weiteres Tor. Und man könnte fast sagen, dass die Körpersprache von Greenville, die in dem Fall dieses Tor kassierten, sagte schon ganz schön fair aus. Es war die 85. Minute natürlich und dementsprechend wusste auch Greenville, das ist jetzt ziemlich blöd, weil sie nicht mehr so viel Zeit haben, um dann auszugleichen. Wie war dieses Tor entstanden? Ganz simpel. Der Ball kam quasi von der Grundauslinie in den Strafraum und segelte da irgendwie, nicht ganz Grundauslinie, er war so eine Flanke, würde ich es jetzt nicht nennen, aber der Ball wurde in den Strafraum geschossen und segelte da durch. Niemand kam so wirklich ran. Also der flog wirklich durch ziemlich viele Beine. Keiner traf ihn so richtig. Irgendwann kam er dann bis auf die linke Seite vom Strafraum und dort ist letztendlich Engalina, der sich den Ball schnappen kann und aufs Tor schießt. Da wird er nochmal geblockt und letztendlich ist es dann Marlon Hairston, der sich den Ball schnappen kann und ins Tor schieben kann.
Und das letzte Tor zeigt dann immer wieder so ein bisschen, dass die fußballerische Klasse von Hartford vielleicht doch ein bisschen größer ist als bei den Rumpelfußballern von Greenville. Aber auch hier muss man sagen, hat am Ende wieder ein Fehler von Greenville fürs Tor gesorgt. Denn es gab einen Abwehrpass zur Seite, der halt dafür sorgen sollte, das Spiel von vorne neu aufzubauen. Und der Pass kam von rechts und sollte in die Mitte des Spiels kommen. Ähnlich wie bei dem von uns beschriebenen Tor von Carolina war auch hier wieder das Problem. Der Pass war weder sonderlich schnell noch präzise, so dass Michel Galina, der wirklich schon lange für seine Geschwindigkeit bekannt ist, ganz bequem in die Flugbahn oder könnte man sagen die Laufbahn vom Pass gesprintet ist, den Ball genommen hat und dann ganz bequem aufs Tor zulaufen konnte. Greenville versuchte noch ihn zu verfolgen mit 2 Spielern, die kamen nicht hinterher. Er rettet den Strafraum und macht dann das spielentscheidende 3:1. Spätestens ab da war die Messe gelesen, aber um ganz ehrlich zu sein, nach dem 2:1 war es eigentlich schon durch. Und ich bin, muss man sagen, am Ende sehr zufrieden gewesen mit der Partie. Also zum einen, weil Hartford wirklich gute Qualität gespielt hat. B, weil Greenville trotzdem an ein Drittligateam bis ins Halbfinale gekommen ist. Und C, weil Hartford jetzt vor der ersten Möglichkeit in der Trophäe steht, in ihren, ich glaube, 7 Jahren der Clubgeschichte.
Allerdings erwartet ihn in dem Fall dann schon ein schwerer Gegner. Warum schwer? Sie müssen auswärts ran. In Sacramento, das ist natürlich, also, das ist schon eine gewisse Hinreise. Die Partie wird am 5. Oktober stattfinden. Und wir werden natürlich darüber berichten, wie es ausgegangen ist. Sacramento derzeit in der USL Championship-Saison ziemlich gut. Also aktuell auf Platz 2 der Western Conference. 10 Siege, 8 Unentschieden und 5 Niederlagen. Also sie sind da schon ein bisschen beständiger als Hartford. Und auch zuletzt war es soweit in Ordnung. Also das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr harter Gegner für Hartford werden, wenn man es aus der Perspektive betrachten will.
Aber seien wir ehrlich, wenn du einen Titel gewinnen willst, musst du jeden schlagen. Und vor allem haben sie ja schon keine ganz leichte Reise bisher im Pokal gehabt. Und daher glaube ich, ist das für sie eher Motivation. Da würde ich mir eher um die Reise Gedanken machen, als um den eigentlichen Gegner. Und bin gespannt, ob sie es schaffen, von Connecticut bis nach Kalifornien ohne großen Jetlag zu reisen. Aber seien wir ehrlich, wenn das Spiel in Hartford gewesen wäre, wäre die gleiche Sorge für Sacramento gekommen. Und daher, ja. Wer gewinnen will, muss das Beste daraus machen, ganz einfach.
So ist es. Was ist denn dein Tipp, fragen wir mal so.
Ich bin ehrlich, ich habe das Spiel von Sacramento gegen Rhode Island gesehen und generell schon ein paar Spiele von denen. Ich bin jetzt nicht so krass von denen überzeugt. Also wenn denen nicht viel einfällt, außer von Roro Lopez oder Cicerone, kommt da jetzt nicht so viel. Das Einzige, was die wirklich sehr gut haben und was man auch da wirklich als gefährlich nehmen muss, sind die Torhüter. Mit Danny Vitiello haben die seit Jahren einen der besten Keeper in der Liga, der auch weiterhin gut hält. Und im Pokal setzt sich auf ihre Nummer 2, der schon mehrere Elfmeter halten konnte und auch defensiv eher ein mitspielender, guter Keeper ist. Und der hat im Spiel gegen Rhode Island auch wieder Elfmeter gehalten. Und daher, ja, muss ich sagen, mache ich mir eher um die defensive Sorge als um die Offensive von Sacramento. Und das wäre so mein Wort zum Sonntag. Aber bis zum Spiel gibt es noch ein paar Ligaspiele, vielleicht gibt es noch mal ein paar andere Eindrücke.
Ja, so ist das. Wie gesagt, wenn die Partie stattgefunden hat, werden wir natürlich darüber berichten, wer gewonnen hat. Ich würde vorschlagen, wir machen doch mal eine kurze Pause und dann springen wir direkt mal in die Championship und schauen uns mal an, was da am Wochenende los war. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Brett Favre, Football-Legende, aber auch zentrale Figur in einem Fall von Sozialbetrug in Millionenhöhe, beschuldigt der sexuellen Belästigung und verstrickt in dubiose Medikamentendeals. Wie konnte er damit durchkommen? Wer hat weggeschaut und was sagt das über das System, das ihn groß gemacht hat? Brett Favre, Dickpics und Sozialbetrug, die neue Folge von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wie gerade schon angekündigt, Zeit für die USL Championship. Und ich springe da jetzt mal nicht nach der Zeitreihenfolge, sondern nach der Partie, wo man, glaube ich, mit der geringsten Erwartung hingeht und wo das Ergebnis in meinen Augen dann doch durchaus überraschen kann. Nämlich eine Partie zwischen zwei Kellerkindern, die sich seit geraumer Zeit im Osten unten herumtümmeln. Mal ist der eine vor dem anderen, dann wechselt es wieder durch. Umso spannender ist jetzt die Frage, wie furchtbar war die Partie oder war sie vielleicht sogar doch ganz gut? Und hat jemand am Ende gewonnen oder war es ein Unentschieden? Es geht um Birmingham. Die haben zu Hause gespielt und die Tampa Bay Rowdies in Empfang genommen. Was war so dein Eindruck insgesamt von dieser Partie?
Ich muss sagen, ich war interessiert in der Partie. Es klingt gerade falsch, aber was ich sagen will, ist, es war eine dieser Partien, die es jedes Jahr gibt, die aus Gründen, die man rätseln kann, zur Mittagszeit, Ortszeit stattfinden. Denn die Partie fand um 12.30 Uhr in Birmingham statt. Also für uns war es dann, wenn ich glaube, bei dem haben noch spielt, doch ja, war richtig. 12.30 Uhr in Birmingham, für uns war es dann so gegen 18.30 Uhr hier in Deutschland. Heißt, man kann dann halt ein paar Schulkids einladen, die ja dann den Fußball sich angucken können. Abseits dessen weiß ich nie so richtig, warum es diese Partien gibt. Vor allem auch unter der Woche, wo nicht mal Familien hingehen könnten, weil Mama und Papa sind ja arbeiten. Und daher fand ich das einfach irgendwie kurios, dann so die Mitteilung zu kriegen, hey, die Partie hat begonnen. Ich so, hä? Wie, was für eine Partie? Das fiel mir als erstes auf. Und zum anderen muss ich sagen, der Rasen war ja potthässlich. Also man merkt wieder, dass das Stadion von Birmingham eigentlich für Football genutzt wird. Also American Football. Und die haben einen neuen Fußballrasen verlegt. Klassisch grüne Streifen. Nur halt wieder so ein Beispiel, dass es sich zweite grüne Streifen beißen. Also farbtechnisch. Ein dunkelgrün, ein grelles hellgrün. Und das sah nicht schön aus. Das waren so meine ersten Eindrücke von, hä? Warum denn plötzlich jetzt eine USL-Partie um Mittagszeit in Alabama und eben was zur Hölle für ein hässlicher Rasen?
Da kann ich absolut nicht widersprechen. Ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Es war ein Graus. Aber gut. Und ja, ich verstehe übrigens auch nicht, warum man Spiele so früh ansetzt. Vielleicht war das irgendein Wiederholungsspiel beziehungsweise ein Korrektur angesetztes Spiel, weil wirklich unter der Woche 12 Uhr außerhalb der Ferien ist schon sehr merkwürdig. Aber gut, gehen wir in die Partie rein. Und ich finde, in dieser Partie wurde eine Sache deutlich. Birmingham hat versucht, mit Power anzufangen. Hat Druck gemacht am Anfang und hat auch Möglichkeiten genutzt, die sie nutzen können und werden dafür auch belohnt. Nach 12 Minuten mit einem Konter. Und dieser Konter wird genutzt mit einem langen Ball, der nach vorne geht und auf Daly geht. Der sieht dann auch, dass er nicht alleine ist, sondern dass McCartney ebenfalls mitgelaufen ist, macht einen Querpass zu ihm und letztendlich muss er nur noch in den Laufweg laufen oder der Ball geht in seinen Laufweg und er kann dementsprechend direkt aufs Tor abziehen und sie gehen mit 1-0 in Führung.
Ich muss auch sagen, bis auf eine Szene, wo der Moose an Hamid gescheitert ist, ich glaube noch in der ersten Halbzeit, war es das auch schon von Birmingham. Man hat einfach gefühlt nichts mehr von denen in der Partie gesehen. Und das fand ich deprimierend. Und vor allem, ich kenne ja einige Birmingham-Fans durchaus ganz gut, die auch in der Szene aktiv sind, die auch Podcasts machen. Und bei denen war nach dem Spiel wirklich der Konsens, okay, unsere Saison ist durch. Keine Playoffs, kein gar nichts. Obwohl es rechnerisch noch möglich ist. Also wenn jetzt schon Endzeit ist, das ist schon sehr deprimierend. Und ja, deswegen, schönes Tor von McCartney muss man so machen, aber eben, wenn dein einziges wirklich relevantes Torszenchen in der 12. Minute ist und du dann knapp 80 Minuten mal gar nichts machst, gefühlt von der Qualität her, das ist einfach viel zu wenig, auch daheim. Aber Tampa kam dann in die Partie, hatte einige Chancen, braucht aber dann bis zur zweiten Halbzeit, um selber aufs Tor zu kommen. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde, in der zweiten Halbzeit wirkte Birmingham völlig von der Rolle. Es gab so einige Fehler in der Defensive, der Torwart wirkte nicht wirklich gut. Und seien wir ganz ehrlich, bis aufs letzte Tor hätten die anderen Tore gar nicht sein müssen. Also sie waren alle verteidigbar oder irgendwie voraussehbar. Also Beispiel in der 64. Da trifft Manuel Arteaga aus 2-3 Metern Entfernung. Da gab es einen Querpass von links auf ihn. Und in dieser Szene, was so gefühlt ein Flippertor war, weil da der Ball hin und her gespielt worden ist, wirkte die Abwehr völlig konfus. Also keiner ging wirklich dazwischen, keiner griff Arteaga sonderlich an, der jetzt schon seit Jahren für seine Torgefährlichkeit bekannt ist. Und dann trifft er natürlich auch aus 2-3 Metern ins leere, also gefühlt leere Tor. Und das war so: Was stimmt bei euch nicht, Birmingham? Und das war leider nicht zum ersten Mal in diesem Spiel mein Gedanke und auch nicht zum letzten Mal. Deswegen ja, Gestocher, rund in den Strafraum von Birmingham. Arteaga kriegt den Ball in der 64. und haut das Ding dann ganz entspannt rein. 1-1, Ausgleich, Tampa wieder drin in der Partie.
Und für Birmingham kommt's noch härter, nur 4 Minuten später. In dem Fall sind sie wieder in der Verteidigung eigentlich unterwegs. Und es gibt die ganz klassische Flanke in den Strafraum. Die Flanke kommt von Bodley. Der sieht nämlich, dass Paul Marie angelaufen kommt und flankt einfach genau richtig in den Laufweg. Und doch dann ist es sehr einfach. Man muss nur noch abziehen und der Ball ist drin. Das heißt, innerhalb von nicht einmal 5 Minuten 2 Tore kassiert und damit die Führung aus der Hand gegeben.
Ja, aber dann wurde es auch nicht besser für Birmingham. Denn in der 90. Minute war es wieder Marie, der zum Tor trifft. Und auch hier wieder völlig konfus, was Birmingham abgeliefert hat. Am Ende war es ein Pass von Arteaga, der auf Höhe des rechten Pfostens war. Der passt nochmal in die Mitte zurück. Und Marie schießt dann aus kurzer Entfernung ins leere Tor rein. Auch da wieder, die Abwehr ist völlig deplatziert. Keiner ist am Mann, keiner ist wirklich da. Der Torwart reagiert zu langsam und dann reicht halt auch ein ganz simpler Pass in die Mitte vom Pfosten aus, um nochmal eine Torvorlage zu liefern. Und ja, dann 3-1 für die Jungs aus Florida und wie gesagt, völlig verdient. Birmingham kam offensiv gar nichts in der Partie mehr, defensiv alles völlig von der Rolle. Das war echt ein Trauerspiel.
Ja, und das war es noch nicht ganz. Es fällt noch ein weiteres Tor und in dem Fall der klassische Konter. Einfach ein langer Ball nach vorne und das war ziemlich gut gesehen, weil es wurde gesehen, dass Alvarez auf der linken Seite völlig frei ist. Er kriegt den langen Ball, läuft noch ein paar Meter und hat es dann ziemlich einfach, weil der Verteidiger nicht so schnell ist, da nicht entsprechend hinterherkommt und er dann eine ziemlich freie Bahn hat. Den Torhüter kann man an der Stelle dann recht schnell ausspielen bzw. einfach abziehen und dann ist der Ball drin. Heißt also, Endresultat 1-4 für die Tampa Bay Rowdies, die in dieser Partie mal wieder gezeigt haben, dass sie ja doch treffen können. Dann gehen wir jetzt mal in eine Partie zwischen zwei Teams, die ja beide kaum eine unterschiedlichere Saison haben können. Das eine Team, die Oakland Woods, ist auf einem der hintersten Plätze in der Western Conference und es läuft definitiv so gar nicht. Das andere Team ist Platz 2 im Osten, nämlich Charleston Battery. Die haben zu Hause gespielt und dementsprechend die Oakland Woods zu Gast gehabt. Die Partie ist aber anders ausgegangen, als ich es zumindest vorher vermutet hätte. Wir starten schon in der 7. Minute. Und in dem Fall ist es allerdings eine ziemlich gute Chance, die sich Charleston dort erarbeitet hat. Allerdings ist McIntosh im Tor und wach, schon nach 7 Minuten, und hält sehr, sehr stark, beziehungsweise blockt den Ball ab, sodass diese Chance verhindert wird. Aber es gab auch so einen Hinweis wieder, in welche Richtung diese Partie gehen könnte und worauf Oakland Woods sich gefasst machen muss.
Muss ich zustimmen. Also McIntosh gefiel mir in der ersten Halbzeit in den meisten Szenen ziemlich gut. Also er hatte einige gute Paraden und wirkt auch wie ein solider Keeper. Aber auch das hielt dann nicht komplett die ganzen 90 Minuten durch. Und ich dauerte dann bis zur 45 plus 4. Minute, bis die Jungs von Oakland selber zum Tor kamen. Und das war ganz klassisch ein Elfmeter. Es gab einen Vorelfmeter und E.J. Johnson trifft zum ersten Tor seiner Saison und zum Ausgleich für die Jungs aus Kalifornien.
Dazu fehlt uns aber das erste Tor noch. Das fiel nämlich nach 28 Minuten. Klar, für Charleston Battery war in dem Fall eine Flanke von Dos Santos. Und da ist es natürlich Cal Jennings, der steht frei, hält den Kopf rein und das Tor fällt. Dann letztendlich kurz vor dem Halbzeitpfiff kam ja der Ausgleich. Dementsprechend zur Halbzeit beide mit Unentschieden erstmal in die Kabine. Da musste natürlich nochmal nachbesprochen werden, was da los war. Und ja, ich vermute, die Ansprache bei Charleston war ordentlich gewesen, denn direkt nach der Pause legten sie los und zeigten, dass sie doch Tore schießen wollen, dass sie diese Partie unbedingt gewinnen wollen. Und in dem Fall, der Ball kommt von der rechten Außenlinie, wird relativ weit in den Strafraum als Flanke gepasst und landet dort bei Mo Myers, der nämlich genau richtig angelaufen kommt, dann den Kopf hinhalten kann und das Tor fällt.
Muss zugeben, hat irgendwie das erste Tor schon wieder verpeilt gehabt. Deswegen danke, dass du das nochmal eingebracht hast. Aber kurioserweise hat in Oakland irgendwie den Gashahn, das Ding halt falsch, das Gaspedal durchgedrückt, wo man den Gashahn sagen. und wirkte dann plötzlich nach dem 2-1 von Charleston überhaupt nicht demoralisiert, sondern genau das Gegenteil, völlig aufgedreht. Und gerade mal 6 Minuten nach dem 2-1 und dem vermeintlichen quasi verlierenden Treffer gleichen sie aus. Und das war im Wesentlichen auch kein spektakuläres Tor. Es gibt einen Querpass in die Höhe des Elfmeterpunkts und Wilson trifft dann aus kurzer Distanz zum 2-2.
Und weil das Ganze so schön war, machen wir es nochmal, dachte sich Oakland. Und nur wenige Minuten, 6 Minuten später, haben sie wieder eine ähnliche Situation. Es gibt einen Querpass, dieses Mal im Strafraum, nicht vor dem Strafraum. Und in dem Fall ist derjenige, der diesen Pass gibt, Wolfgang Prentice. Und der macht kurz vorm Tor diesen Querpass zu, wie soll es auch anders sein, dem, der davor das Tor schon gemacht hatte, nämlich Peter Wilson. Der nimmt die Chance natürlich gerne, versenkt den Ball ins Tor und so steht es plötzlich 2-3. Jetzt ist die Frage, hat Charleston Battery da tatsächlich diese Partie verloren und wichtige Punkte aus der Hand gegeben?
Leider nein. Also nicht, weil ich was gegen Charleston hätte, sondern nur, weil ich es auch nicht gegönnt hätte nach der Aufholjagd. Denn in der 74. Minute, also fast 20 Minuten später, gibt es dann das Ausgleichstor. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob es gut gemacht war vom Angreifer oder eher schlecht vom Keeper. Denn Rubio Rubin kriegt den Ball, rennt dann von rechts aufs Tor zu. Ist eigentlich schon aus jeder normalen Torschuss, ja könnte man sagen, Lage raus. Und schießt dann aus sehr spitzen Winkel von rechts aufs Tor. Der Ball geht auf den Keeper, der kann den Ball aber nicht wirklich blockieren. Und geht dann von seiner Hand in der anderen Flugbahn oben quasi unter die Latte rein. Und da sah McIntosh nicht wirklich gut aus, weil den hätte man, glaube ich, halten können. Sah sehr ungünstig aus. Und daher bin ich nicht ganz sicher, war der Schuss von Rubin so gut, dass es dann auch wirklich quasi unhaltbar war? Oder hatte der Keeper nach Karten einen ungünstigen Moment und fälscht den Ball ins eigene Tor ab? So oder so, Charleston gleicht aus zum 3-3 und auch zum Endstand. Und das war die Partie.
Ich würde ja bei McIntosh sagen, also gerade das 3-3, also für mich sah es so aus, Rubio ist schon ziemlich nahe vor ihm, zieht ordentlich ab und ich hatte so den Eindruck, dass der Ball einfach viel zu schnell war und aus viel zu kurzer Distanz kam, als dass er da hätte noch wahnsinnig viel verhindern können. Da muss man ja auch eher mal die Frage stellen, warum kommt der Gegner so weit in den Strafraum rein, so nah bis vor den Torhüter und wird da nicht entsprechend gestört. Aber klar, der wäre vielleicht sogar doch zu halten gewesen. Aber trotzdem fand ich, dass McIntosh da eine ordentliche Partie gemacht hat und auch Schlimmeres durchaus verhindert hat in diesem Spiel. Werfen wir mal noch einen kurzen Blick aufs Wochenende. Gibt es denn eine Partie, die du auf jeden Fall sehen wirst?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, obviously, meine Hearts of Pine werde ich mir angucken. Das wäre auch eine gute Partie zum Empfehlen tatsächlich, auch ohne meinen eigenen Kontext. Denn die Hearts of Pine spielen in der League One gegen Naples. Das ist eine Partie am Sonntagabend, 23 Uhr deutscher Zeit. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit zum Angucken. Und da treffen zwei der Top-Teams aufeinander. Also Stand jetzt Platz 5, ich glaube in Platz 3. Zwei gute Teams, zwei Neulinge in der Liga, die wirklich durchaus einen sinnlichen Fußball spielen. Meine Hearts aktuell in der Höheflugphase. Naples grundsolide die ganze Saison durch. Ich glaube, das wird spannend und wird auch zeigen, ob beide Mannschaften Playoff-würdig bleiben oder ob das dann doch wirklich einen guten Rivalen braucht, damit die Hearts halt vielleicht doch merken, okay, für die Playoffs reicht es noch nicht, denn Siege gegen Kellerkinder sind ja ganz schön, aber wenn ein Sieg gegen Naples nicht kommt, dann müssen wir noch ein bisschen üben. Daher mein Tipp, in der League One, Sonntagabend, 23 Uhr deutscher Zeit, die Hearts of Pine gegen den FC Naples.
Zumal ja auch 23 Uhr eine durchaus noch angenehme Zeit ist. Es gibt aber auch parallel dazu, ebenfalls in der League One, noch eine Partie, die durchaus auch interessant ist, nämlich Union Omaha gegen Ron Knoxville. Warum ist die Partie interessant? Knoxville ist aktuell auf Platz 3 in der Tabelle und Union Omaha, die ja einen katastrophalen Start in diese Saison hatte, hat zurzeit einen wirklich interessanten Hochflug. Und jetzt ist die Frage, werden sie diesen aufrecht behalten oder kassieren sie bei Knoxville, beziehungsweise sie spielen zu Hause, kassieren sie durch Knoxville mal wieder eine Niederlage? Ansonsten, wie sieht es denn in der Championship aus? Gibt es dort eine Partie, die du empfehlen würdest?
Ich bin tatsächlich sehr unentschlossen. Ich finde, die meisten Partien sind inzwischen gut und nicht so gut. Und da ja nicht krass überraschend wahrscheinlich vom Ergebnis her. Ich würde aber sagen, einfach aus Interesse von der Partie her, würde ich Indy gegen Birmingham empfehlen. Auch die ist Sonntag um 23 Uhr. Ihr habt also ein buntes Potpourri an Spielen Sonntagabend. Und ja, für beide geht es um mögliche Playoff-Chancen. Indy als gewissermaßen letztes Team auf dem letzten möglichen Playoff-Platz will natürlich auf dem Kurs bleiben und die Teams wie Rhode Island vom Mitmachen abhalten. Und für Birmingham geht es halt wirklich darum, überhaupt noch mal in Schlagdistanz zu kommen. Könnte interessant werden. Wird fußballerisch sicherlich nicht die höchstklassigste Partie vom Wochenende, aber vielleicht schon die ersten Playoff-Mitentscheidungen. Denn bisher haben wir nur Teams, die qualifiziert sind, aber noch kein Team, das rechnerisch raus ist. Und das könnte ja mittlerweile für die Vorentscheidung sorgen. Denn mit jeder Woche kommen wir den Playoffs näher und auch vor allem auch den wenigen Spielen näher, die man dann nicht mehr hat, um noch ein Ticket zu kriegen.
Das stimmt. Ich würde ja gerne ein Spiel aus der Super League empfehlen, aber also die spielen ja einen komplett wilden Spielplan jetzt dieses Mal. Heute Nacht ist eine Partie, DC Power empfängt Brooklyn FC. Das könnt ihr logischerweise auf Empfehlung jetzt nicht mehr sehen, weil die Partie ist, wenn die Folge raus ist, dann auch schon erledigt. Freitagabend um 23 Uhr, eventuell ist bis dahin die Folge online, eventuell aber auch noch nicht, spielt Lexington zu Hause gegen Spokane. Lexington aktuell auf dem letzten Platz für die Playoffs. Gut, die Saison hat gerade erst ganz frisch angefangen. Und Spokane direkt dahinter. Also vielleicht eine Partie auf Augenhöhe. Aber auch in dem Fall, wahrscheinlich ist die Partie schon längst gespielt. Und dann gibt es am Sonntag noch eine Begegnung, nämlich Tampa Bay Sun FC, die ja aktuell letzte in der Tabelle sind, gegen Dallas Trinity. 1.30 Uhr allerdings. Und ich verstehe nicht, warum die Super League die Spiele so auseinanderzieht und nur so wenige Spiele hat. Aber gut, sei es drum. Hast du ansonsten noch etwas?
Nur eine Sache in eigener Sache. Und zwar möchte ich dir einfach für die 150 Folgen danken. Denn wir haben jetzt 150 Folgen von Sideline, dem USL-Podcast. Wir geben unser Bestes für euch hier Woche, Tag für Tag, Woche für Woche, über die Ligen zu reden, euch zu erzählen, was es Neues gibt und euch eben auf die Spiele vorzubereiten. Und das trotz unserer beide doch oft unterschiedlicher Schlafrhythmen und oder Arbeits- und Freizeitrhythmen. Und dass du dir heute noch kurz vor Mitternacht die Zeit genommen hast, nochmal eine Runde aufzunehmen, damit die 150. Folge eben existieren kann, ist eine Sache, die man nicht geringschätzen sollte. Und daher vielen Dank, liebe Anne, für 150 Folgen von Sideline. Und vor allem hoffe ich, dass Hartford am Wochenende auch wieder punkten kann.
Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Und die Hoffnung habe ich auch. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein, auf die nächsten 150 Folgen. Und wie immer, gebt uns gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter Your Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Schauen mal, was in den Ligen so passiert ist. Und bis dahin, viel Vergnügen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.